HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. Seit Wochen wird hinter den Kulissen um eine Rettung der Lufthansa gerungen. Zwischendurch hatte die Lufthansa auch gedroht, notfalls in die Insolvenz zu gehen. Jetzt liegt ein Kompromiss auf dem Tisch. Der Rettungsplan für die Lufthansa sieht vor, dass der Bund das Unternehmen mit insgesamt 9 Milliarden Euro stützt. Der Staat wird zunächst mit 20% Großaktionär. Zudem bekommt er Posten im Aufsichtsrat. Noch ist die Rettung nicht in trockenen Tüchern, es könnte aber schnell gehen. Lars Hofmann berichtet.
Daniel Flohr, der stellvertretende Vorsitzende der Flugbegleitergewerkschaft UFO, ist skeptisch, wenn er sich den vorliegenden Rettungsplan für die Lufthansa anschaut.
Wir gucken mit sehr gemischten Gefühlen auf dieses Rettungspaket. Einerseits schafft es Sicherheit, weil damit auch eine mögliche Insolvenz vom Tisch ist. Auf der anderen Seite erkennen wir noch keinen Schutz der Arbeitnehmer in diesem Paket.
Aus Sicht der Gewerkschaft hält sich der Staat zu sehr zurück. Trotz Milliarden, die fließen, er sichere sich zu wenig Einfluss. Genau dagegen hatte sich Lufthansa-Chef Carsten Spohr in den letzten Wochen immer wieder vehement gewehrt. Zuletzt auf der Hauptversammlung der Lufthansa.
Jetzt brauchen wir staatliche Unterstützung. Aber wir brauchen keine staatliche Geschäftsführung.
Und auch innerhalb der Bundesregierung ist lange gestritten worden, wie viel Einfluss der Bund für seine Milliarden bekommen soll. CSU-Chef Markus Söder hält den gefundenen Kompromiss für richtig.
Ich glaube, der jetzige Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, könnte ein gutes Beispiel sein, wie man als Staat helfen kann, ohne am Ende eine Staatswirtschaft zu machen.
Nach den aktuellen Plänen soll der Bund immerhin 2 Aufsichtsratsposten bekommen. Und mit einer sogenannten Wandelanleihe hätte er im Bedarfsfall die Möglichkeit, seinen Aktienanteil von 20% auf 25% plus eine Aktie aufzustocken. Er hätte dann eine Sperrminorität, um beispielsweise eine feindliche Übernahme der Lufthansa durch andere Fluglinien oder Investmentfonds zu verhindern. Daniel Flohr von der Flugbegleitergewerkschaft UFO reicht das angesichts der Milliarden, die der Bund gibt, aber nicht aus.
Es wäre wichtig gewesen, dass die Politik klare Vorgaben macht, was soll mit den Steuergeldern erreicht werden, neben der Rettung der Firma, nicht einfach nur Kapital zu geben, sondern eben auch dafür Sorge zu tragen, dass mit dem Geld etwas passieren muss. Da könnte die Politik wie jeder andere Investor auch sagen, das und das und das möchte ich erreichen, Klimaziele, Arbeitnehmerschutz und so weiter. Das scheint momentan nicht so zu sein und da sind wir, sollte sich das bewahrheiten, durchaus enttäuscht.
Gewerkschafter Daniel Flohr geht es um den langfristigen Erhalt der Arbeitsplätze und auch der Arbeitsbedingungen bei der Lufthansa. Die Ankündigung von Lufthansa-Chef Carsten Spohr, durch die Corona-Krise werde das Unternehmen schrumpfen, habe langfristig etwa 10.000 Beschäftigte zu viel, macht Gewerkschafter ohnehin nervös.
Zur geplanten Lufthansa-Rettung war das ein Beitrag von Lars Hofmann aus unserer hr-Info-Wirtschaftsredaktion. Tja, und auch das nächste Unternehmen hat es in diesen Zeiten schwer. Jetzt geht es um den Lederwarenhersteller Picard. Die Firma ist in Obertshausen im Landkreis Offenbach ansässig und ist vor allem für Damenhandtaschen bekannt. Doch nun könnte die Krise die Firma Picard im schlimmsten Fall die Existenz kosten. Ein Bericht von Frank Angermund.
Picard aus Obertshausen im Kreis Offenbach stellt seit rund 100 Jahren Handtaschen her. Doch das Coronavirus macht vor Traditionsunternehmen keinen Halt. Georg Picard, der geschäftsführende Gesellschafter.
Corona hat uns derzeit platt gemacht, um es mal platt zu sagen.
Picard, der Name und seine wirtschaftlichen Schwierigkeiten bringen verschiedene Assoziationen bei den Menschen in der Frankfurter Innenstadt hervor.
Schöne Taschen, elegante Taschen.
Schade schon, weil da stecken ja auch Arbeitsplätze und Mitarbeiter dahinter.
Also ich glaube, das ist schon ein Thema, aber ich finde, es gibt genügend Läden und genügend Labels, die sich da total ins Zeug legen und Alternativen finden.
Alternativen und neue Ideen hat Picard in seiner 100-jährigen Geschichte immer wieder entwickelt und so verschiedene Krisen überstanden. Billigprodukte aus Asien genauso wie den Onlinehandel. Doch Corona ist ein weltweites Phänomen, das dem südhessischen Unternehmen 90% Umsatzeinbrüche beschere, sagt Georg Picard.
Dadurch, dass bei uns so gut wie kaum im Moment irgendwas funktioniert, sind wir als Unternehmen in einer Existenznot, und zwar in einer sehr harten Existenznot.
Jetzt spüre das Unternehmen, wie sensibel die wirtschaftlichen Systeme seien. Picard verkauft seine Handtaschen weltweit, vor allem an Flughäfen, doch es fliegt derzeit kaum noch jemand. Und das wichtige Geschäft in Russland und Asien liege komplett brach, sagt Georg Picard.
Es ist ja nicht absehbar, dass die Zeiten jetzt bis Ende des Jahres oder die nächsten 6-7 Monate wahnsinnig viel besser werden. Also vielleicht wird es prozentual 30%. 30-40% besser, aber nicht so, dass die Menschen wieder Spaß erfüllt in die Stadt gehen, um shoppen zu gehen.
Der Onlinehandel mache derzeit 10-15% des Umsatzes aus. Einen Teil der Handtaschen, die alle handgefertigte Unikate sind, gehen normalerweise bei Kaufhof und Karstadt über die Ladentheke. Doch die Kaufhäuser waren lange geschlossen. Bei Picard liegen derzeit Taschen im Wert von rund 11 Millionen Euro im Lager. Normalerweise verkauft das Unternehmen aus Obertshausen diese Ware innerhalb von 6 Monaten. Markus Weinbrenner von der IHK Offenbach hofft, dass das Familienunternehmen die Krise überstehen wird.
Ja, ich habe großen Respekt vor Picard, wie sie es geschafft haben, ihr Unternehmen immer wieder durch die Krisen zu bringen und durch Innovation, durch Flexibilität, durch Kreativität hier auch nicht nur gute Produkte auf den Markt zu bringen, sondern auch Arbeitsplätze in Obertshausen zu halten.
Picard beschäftigt weltweit 2000 Menschen, 200 davon in Deutschland. Das Unternehmen profitiert zurzeit von der Kurzarbeit, doch die Arbeitsplätze sind in Gefahr. Um das Familienunternehmen zu erhalten, sucht Georg Picard händeringend Investoren.
Es kann aber auch sein, dass wir das nicht hinkriegen. Und dann wäre das natürlich ein Unternehmen, was an sich im Ganzen auch verkauft werden kann.
Doch der sehnlichste Wunsch sei, dass das Unternehmen in Familienhand bleibe. Bei diesen Sätzen stockt Georg Picard die Stimme und er muss sich Tränen aus den Augen wischen.
Dem Lederwarenhersteller Picard aus Obertshausen geht es schlecht. Reporter Frank Angermund hat berichtet. In Neukirchen in Nordhessen gibt es einen kleinen Teich und im Jahr 2016 sind in dem Teich 3 Kinder ertrunken. Seitdem gibt es Vorwürfe an den Bürgermeister Clemens Olbrich, weil er diesen Teich nicht ausreichend gesichert haben soll. Das Amtsgericht Schwalmstadt hat ihn auch zu einer Strafe verurteilt von 12.000 Euro auf Bewährung wegen fahrlässiger Tötung. Außerdem muss er 4.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Der Bürgermeister ist dann in Berufung gegangen, weil er einen Freispruch erreichen wollte. Allerdings könnte die Sache nun noch unangenehmer werden, denn nun hat die Staatsanwaltschaft Marburg mehrere Wohnungen durchsucht von Zeugen, die in diesem Prozess ausgesagt haben. Und die sollen angeblich bewusst falsche Aussagen gemacht haben. Reporter Jürgen Jenauer hat diesen Prozess verfolgt und wir haben ihn gefragt, was denn hinter diesen Vorwürfen der Staatsanwaltschaft nun steckt.
Ja, die Juristen nennen das uneidliche Falschaussage im Juristendeutsch. Also kurz gesagt, die sollen einfach vor Gericht ganz bewusst gelogen haben, um ihren Bürgermeister zu schützen. Und es war im Prozess auch schon so, dass die Oberstaatsanwältin hin und wieder die Augen verdreht hat, weil sie einfach ganz offensichtlich nichts von dem geglaubt hat, was da einige Zeugen gesagt haben. Und jetzt geht es ganz konkret um eine Risikoanalyse einer Versicherung. Die gibt es nämlich zur Gefährlichkeit des Dorfteiches. Die hatte 2014 schon angemerkt, dass das Gewässer für Kinder gefährlich sein könnte und besser eingezäunt werden sollte. Getan hat sich am Ende aber nichts und so kam es dann auch zu diesem Unglück im Juni 2016. Und dass es diese Risikoanalyse gab, daran wollte oder konnte sich aber vor dem Amtsgericht plötzlich keiner der Zeugen erinnern. Da hieß es nur, das ist ein Gewässer wie jedes andere, das ist auch kein Löschteich. Das war auch so eine Frage, die lange diskutiert wurde. Und niemand hat je davon im Dorf gesprochen, dass der Teich gefährlich sein könnte. Die Staatsanwaltschaft hat da schon, sagen wir mal, nur so halb geglaubt, was da gesagt wurde und geht jetzt auch noch davon aus, dass der Bürgermeister diese Zeugen möglicherweise beeinflusst hat, damit sie halt genau sowas sagen.
Und wen haben die Ermittler wegen der Zeugen nun im Blick?
Na, zum einen natürlich den Bürgermeister selbst. Der soll, wie gesagt, die Zeugen dazu angestiftet haben, Falschaussagen zu machen. Davon geht zumindest die Staatsanwaltschaft aus. Und dann geht es um 5 weitere Beschuldigte im Alter so von 32 bis 77 Jahren. Dazu gehört wohl die derzeitige Ordnungsamtsleiterin Beate Glänzer. Die hat auch keine sehr gute Figur bei ihren Aussagen vor Gericht gemacht, muss man sagen. Hat sich immer wieder in Widersprüche verstrickt, hat immer wieder, wenn sie ausgesagt hat, zum Bürgermeister rübergeguckt auf die Anklagebank. Naja, und dann ist der aktuelle Bauamtsleiter da noch, Michael Slabon, und auch der ehemalige Bauamtsleiter Willi Müller, in dessen Bereich so dieser Ausbau damals mit den Steinen fiel. Die waren alle dazu befragt worden, ob dieser Teich nun besonders gefährlich ist, und die haben alle Nein gesagt. Und das will die Staatsanwaltschaft eben nicht glauben. Dass wirklich keine der Personen dieses Schriftstück, diese Risikoanalyse, irgendwie mal gesehen hat und sich darüber Gedanken gemacht hat. Ja, und die Versicherung selbst, die diese Analyse erstellt hat, da sind in Wiesbaden dann auch die Geschäftsräume durchsucht worden und da hat man wohl auch das Schreiben gefunden.
Welche Reaktionen gibt es denn zu den neuen Vorwürfen?
Clemens Olbrich sagt, er ist geschockt. Die Wohnung des Bürgermeisters ist durchsucht worden natürlich. Die Ermittler hätten wirklich alles an Datenträger mitgenommen, sagt er. Er hat nicht mal mehr ein Handy. Dieses Schreiben vom Gemeindeversicherungsverband, darauf angesprochen mit der Risikoeinschätzung, sagt er, das sei in der Verwaltung ganz normal bearbeitet worden, dann abgeheftet worden und dann in Vergessenheit geraten. Er habe jedenfalls nichts davon gewusst. Und er könne sich das alles nicht erklären. Und sein Anwalt, Karl-Christian Schelz, gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass sein Mandant die Zeugen beeinflusst oder bewusst gelogen hat. Und die Staatsanwaltschaft sagt, jetzt wird erstmal ausgewertet und weiter ermittelt. Das heißt, die lassen da auf keinen Fall nach. Und wenn sich beweisen lässt, dass der Bürgermeister oder die Zeugen von dieser Risikoanalyse wussten, dann gibt es wohl auch eine Anklage. Und das hat sicherlich dann auch Folgen für die Berufungsinstanz, wo ja tatsächlich das komplette Verfahren mit allen Beweisen nochmal aufgerollt wird, auch mit neuen Beweisen, und die Zeugen wieder vernommen werden. Und da kann es dann durchaus auch zu einem härteren Urteil kommen.
Im Fall der drei ertrunkenen Kinder in Neukirchen in Nordhessen gibt es eine neue Wendung. Details dazu waren das von Reporter Jürgen Jenauer. Es ist nun gut ein Jahr her, dass mit einem großen Fest und viel Medienrummel der historische Stadthafen von Bad Karlshafen wiedereröffnet wurde. Doch schon bald nach den ersten Touristen kamen die Algen und die haben das schöne Bild des alten Hafens wieder getrübt. Mit riesigem Aufwand und hohen Kosten musste nun dieser Algenteppich wieder abgetragen werden. Und das sollte nicht noch einmal passieren. Und so wurde im Rathaus von Bad Karlshafen fieberhaft nach einer Lösung gesucht. Reporter Carsten Gohlke berichtet.
Schon früher gab es immer wieder mal Algen in dem Hafenbecken, das doch eigentlich nur ein Teich ist. Abgeschlossen von jeglichem Zugang zu einem offenen Gewässer. Und so konnten mittels Graskarpfen aus China dem Algenteppich zu Leibe rücken. Doch dann wurde im letzten Jahr die Schleuse zur Weser nach rund 200 Jahren wiedereröffnet und plötzlich wurde aus dem Stadtteich wieder ein Hafenbecken mit Zugang zu einem öffentlichen Gewässer. Und damit durften die invasiven Graskarpfen eben nicht mehr eingesetzt werden, so Fischexperte Hennes Dworak.
Also das ist ja der Graskarpfen, der die Algen frisst, und dieser Fisch ist nicht heimisch hier in den Gewässern und könnte über die Schleuse in die Weser gelangen und wäre dann ausgesetzt, was halt nicht erlaubt ist.
Deshalb hat die Stadt Bad Karlshafen nun die Wissenschaft befragt und siehe da, es wurde tatsächlich nach umfangreichen Studien ein Lösungsansatz gefunden, freut sich Bürgermeister Markus Dietrich.
Die Frau Dr. Zimmermann-Timm von der Uni Frankfurt hat auch entsprechende Maßnahmen entwickelt. Wir wollen jetzt sozusagen eine Art biologische Kläranlage in den Zulaufkanal einbauen und damit soll in Zukunft das Algenwachstum minimiert werden.
Schuld am Algenbewuchs, der sich jetzt auch schon wieder deutlich auf der Wasseroberfläche des Hafens abzuzeichnen beginnt, ist nicht etwa der Hafen selbst, sondern die Dieme. Ein kleiner Fluss, der eigentlich den Hafen mit Frischwasser versorgen soll, das dann wiederum in die Weser abfließen könnte.
Die Nährstoffbelastung oder der Nährstoffgehalt im Wasser der Dieme ist sehr hoch und durch diesen hohen Nährstoffgehalt wird das Algenwachstum eben bevorzugt.
In 14 Tagen sollen nun die neuen Wasserpflanzen eingesetzt werden und dann wird man hoffentlich auch der Algenherr. Nina Fremder vom Tourismusamt Bad Karlshafen wartet jedenfalls schon sehnsüchtig darauf, dass das Hafenbecken wieder voll geflutet werden kann und dann auch endlich so erstrahlt, wie sie es sich immer erhofft hat.
Ja, da wird noch der letzte Teil der Hafenmauer saniert und dann ist die auch wieder 100% in Schuss und alles kann losgehen.
Die Schifffahrt auf der Weser hat jedenfalls schon wieder begonnen, wirbt die rührige Tourismusmanagerin.
Genau, Schifffahrt ist wieder gestartet am vergangenen Wochenende. Zwar mit einem Sonderfahrplan. Wir können nicht wie gewohnt alle Fahrten erledigen, aber wir freuen uns, dass wir wieder Gäste begrüßen können.
Erfolg im Kampf gegen eine Algenplage im Stadthafenbecken von Bad Karlshafen in Nordhessen. Reporter Carsten Gohlke hat berichtet. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und Sie finden uns übrigens auch täglich als Podcast in der ARD Audiothek.